Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der Bürgermeister-Buddies. Mein Name ist Florian König und ich bin Bürgermeister der Gemeinde Eding-Neckarhausen. Neben mir mein Bürgermeister-Buddy und Amtskollege aus Laudenbach, Benjamin Köpfle. Grüß dich, Benjamin.
Ja, hallo Florian, natürlich auch herzliches Hallo von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Lieber Benjamin, es ist unsere 5. Folge und es findet eine absolute Premiere statt.
Ja, es sind sogar mehrere Premieren. Wir sind heute zum ersten Mal nicht in Eding-Neckarhausen oder in Laudenbach für die Aufnahme des Podcasts.
Obwohl es da auch immer schön ist.
Das stimmt natürlich, aber es ist auch die zweite Premiere, weil wir dürfen zum ersten Mal einen Gast im Podcast begrüßen.
Ganz genau. Und hier haben wir das große Glück, dass wir gleich mit einem, ja, ich würde mal sagen, mit einem absoluten Highlight-Gast aufwarten können.
Ja, und bevor wir sagen, um wen es sich handelt, kannst du ja vielleicht mal ein paar Zahlen nennen.
Ja, sehr gerne. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, die wirklich beeindruckend sind. Insbesondere, wenn man sie natürlich mit unseren eigenen Zahlen ins Verhältnis setzt, die uns beide betreffen als Bürgermeister, Benjamin. Unser Gast ist verantwortlich für über 550.000 Menschen, 54 Kommunen und hat über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Und damit herzlich willkommen bei uns im Bürgermeister-Buddies-Podcast, unserem Landrat Stefan Dallinger. Herzlich willkommen, Stefan.
Herzlich willkommen, ihr Buddies. Es ist mir eine Riesenfreude und Ehre, mit dabei zu sein und jetzt noch zu hören, dass ich der erste Gast bin. Das ehrt mich noch ganz besonders und vielen Dank, dass ihr gleich mal die Latte so hochgelegt habt.
Hallo Stefan, also auch von meiner Seite schön, dass du uns die Zeit gibst, weil deine Zeit ist auch immer sehr knapp und vielen Dank auch, dass wir bei dir im Landratsamt sein dürfen.
Ja, man hört schon, wir arbeiten recht vertraut miteinander, nicht, dass da auch Irritationen bei den Zuhörenden und Zuhörern auftreten. Man duzt sich in der kommunalen Familie, da ist es durchaus üblich. Und ja, deswegen legen wir los, würde ich sagen.
Ja, lieber Stefan, bevor wir mit ein paar Fragen anfangen, möchte ich gerne noch etwas über deinen Werdegang erzählen, weil der ja auch durchaus beeindruckend ist. Und dann erkennen die Zuschauer ein bisschen was oder erfahren ein bisschen was über dich. Du hast in Heidelberg Rechtswissenschaften studiert. Hast danach als Referent beim Regierungspräsidium in Karlsruhe gearbeitet im Bereich Abfallrecht. Und 1995 wurdest du dann Leiter des Wasserrechtsamtes hier beim Rhein-Neckar-Kreis.
Ja, 1999 dann erster Bürgermeister von Schwetzingen, also auch ein ehemaliger Bürgermeisterkollege von uns. Und dann im Jahr 2010 Landrat des wunderschönen Rhein-Neckar-Kreises und nach wie vor in Amt und Würden.
Ja, und man muss sagen, noch in Amt und Würden, denn es ist bereits Licht am Ende des Tunnels. Also du hast dich entschieden, nicht mehr weiter als Landrat zu arbeiten beziehungsweise für die nächste Legislatur zu kandidieren.
Ja, das ist richtig. Also ich denke, nach 27 Jahren im kommunalen Wahlamt und dann in dem Alter darf man auch mal sagen, es ist gut, so wie es ist. Und deshalb ist es auch immer gut, wenn jemand Neues kommt, neue Ideen hat. Und für mich wird mit Ablauf des 30. April dann Schluss sein.
Wir wollen mal einen Schritt zurückwagen. Wir versuchen ja mit dem Podcast auch ein bisschen Lust auf Kommunalpolitik zu machen und vielleicht auch ein paar Menschen abzuholen, die sich nicht jeden Tag so wie wir mit Kommunalpolitik beschäftigen. Deswegen mal als Eingangsfrage, was macht denn ein Landrat überhaupt den ganzen Tag? Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Ja, das Tolle an diesem Job ist, dass es keinen typischen Tag gibt. Es ist wie bei euch. Jeder Tag hat neue Herausforderungen, ist neu getaktet und was einfach das Schöne ist, ist die Vielfalt der Aufgaben von der Abfallentsorgung bis zur Gesundheitswirtschaft, von der klassischen unteren Verwaltungsbehörde bis zu wirklich herzzerreißenden Sozialfällen. Das Aufgabenspektrum ist sehr breit und dazu gehört natürlich als Dienstleistungsbetrieb, wo Dienstleistungen von Menschen für Menschen erbracht werden, ganz viele Gespräche, also mein Tag ist so getaktet, mittlerweile so im Halbstunden-Stundentakt, wo ein Termin den anderen dann quasi ablöst und es sind viele Außentermine dabei. Und was das Ganze noch viel interessanter macht, ist, dass man dann auch in überregionalen Gremien mitarbeiten darf, zum Beispiel in der Metropolregion in unterschiedlichen Funktionen, bei unserem kommunalen Datendienstleister, der ComOne, auch an einer entscheidenden Stelle mitarbeiten darf, in Landesgremien des Landkreistages und vieles mehr. Das macht dieses Berufsbild so breit und so spannend und so interessant.
Ja, man sieht, es gibt durchaus Parallelen zu uns im Hauptamt. Wir hatten es ja mal in einer der Folgen, kann man auch noch mal nachhören, auch schon über unseren Arbeitstag, wo wir auch festgestellt haben, eigentlich gleicht kein Tag dem anderen. Das ist bei Landräten und Bürgermeistern dann doch ähnlich.
Ja, sehe ich auch so. Und es ist natürlich beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass auch dein Tag nur 24 Stunden hat. Was dann alles da in diesen Tag reingepackt wird, das wissen wir ja auf Bürgermeisterebene schon, dass es wirklich manchmal eng ist. Ich glaube, Landrat ist da einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, deshalb eine unglaublich vielfältige und gewissenhafte Aufgabe.
Und umso schöner, dass eine dieser halben Stunden jetzt für uns reserviert wurde. Ne?
Mit Freude und sehr gerne.
Da freuen wir uns und das sehen wir auch als Wertschätzung. Wir haben uns mehrere Fragen überlegt. Die nächste Frage wäre, was sind denn die größten Herausforderungen für einen Landrat? Vielleicht allgemein, aber vielleicht auch jetzt genau zu dieser Zeit.
Als Landrat ganz allgemein, die Herausforderungen sind natürlich, in einem Dienstleistungsbetrieb bist du immer dann am besten, wenn du die richtigen Menschen an die richtigen Stellen bringst. Also die große Herausforderung, diesen Personalkörper so aufzustellen, dass er effektiv und gut arbeitet, dass die richtigen Menschen an den richtigen Stellen sind, ist immer eine große Aufgabe. Und das ist, finde ich, in den letzten 16 Jahren extrem gut gelungen. In allen Bereichen, in der Kernverwaltung, aber wir haben ja auch viele Eigengesellschaften und Betriebe in den Geschäftsführungen, bei den Vorständen, bei den Betriebsleitern. Wir sind hier ein richtig tolles Team und es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und sich dann einzulassen auf die Breite, auch jetzt sage ich mal, in die Tiefen der Betriebswirtschaft abzutauchen, mal eine G&V lesen zu können, eine Bilanz lesen zu können, auf Augenhöhe mit den Wirtschaftsprüfern mitdiskutieren zu können. Das macht einfach Spaß, aber man braucht auch eine gewisse Neugier und die Bereitschaft, sich dann immer wieder auf Neues einzulassen. Und was im Moment die größte Herausforderung ist für uns alle in der kommunalen Familie, ist der dramatische Absturz der Kommunalfinanzen in der Bundesrepublik Deutschland in einem Ausmaß, wie es noch nie da war. Und ich glaube, das ist in der Bevölkerung noch bei weitem nicht bekannt, dass wir innerhalb so kurzer Zeit quasi von einem positiven Ergebnis aller kommunalen Haushalte in Deutschland jetzt abgestürzt sind in Milliarden negative Ergebnisse, auch für 26 überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Das ist wirklich eine der größten Herausforderungen, das jetzt zu managen, zu meistern und auch immer wieder die anzusprechen, die Verantwortung tragen dafür, dass es uns in den Kommunen nicht gut geht.
Ja, es hat schon eine gewisse Absurdität, denke ich jetzt auch manchmal. Wir beide, Florian, sind ja auch Kreistag als Kreisräte mit dabei. Ich auch noch im Verwaltungs- und Finanzausschuss, also auch nah an den Zahlen irgendwie dran. Und es hat schon eine gewisse Absurdität, dass ich eigentlich die Falschen streiten, kann man an der Stelle sagen, dass wir jetzt gerade auch als kreisangehörige Städte und Kommunen dann auch immer natürlich mit Argusaugen auf das Thema Kreisumlage schauen, obwohl die Verantwortung eigentlich auf einer anderen Ebene liegen müsste, nämlich in Berlin und Stuttgart sich darum man kümmern müsste, die Kommunen, und dazu gehören die Landkreise natürlich dazu, entsprechend finanziell so auszustatten, dass sie mit den Pflichtaufgaben auch fertig werden können. Und da ist noch gar nicht im freiwilligen Bereich großer Gestaltungsspielraum da
an der Stelle. Das ist natürlich für uns hochinteressant zu hören. Wir sind natürlich beide noch relativ jung und natürlich noch nicht so lange in kommunaler Verantwortung. Und wenn jemand, der schon Jahrzehnte in Verantwortung ist, sagt, es ist so dramatisch, wie es noch nie war, hat es natürlich schon eine gewisse Symbolkraft, weil wir kennen natürlich nur, wie es die letzten 4, 5 Jahre war.
Wir haben es ja gerade angesprochen, der Landkreis finanziert sich ja auch zu großen Teilen über die Städte und Gemeinden, also die sogenannte Kreisumlage. Jetzt hast du die schwierige finanzielle Lage angesprochen, Stefan. Belastet es in Zeiten von den leeren kommunalen Kassen die Zusammenarbeit zwischen dem Kreis und den Kommunen?
Also ich glaube, wir ringen ja jedes Jahr um den richtigen Prozentsatz der Kreisumlage. Ich glaube, im Persönlichen belastet es die Zusammenarbeit überhaupt nicht, weil ihr habt es ja gerade angesprochen, das sind ja keine hausgemachten Probleme von uns. Wir haben ja keine Managementfehler. Wir sind da ja selber nicht Herr des Geschehens, sondern da wird uns vieles von außen aufgedrückt im sozialen Bereich, bei den Krankenhäusern und vieles mehr an Aufgaben, die wir wahrzunehmen haben. Das sind Pflichtaufgaben, wo ein Rechtsanspruch besteht. Und dass wir jetzt gerade in der Zeit dann unseren Städten und Gemeinden noch tiefer in die Tasche greifen müssen, das ärgert uns selber sehr. Also wir sind da auch nicht begeistert. Und deshalb sind wir in einer Art Schicksalsgemeinschaft. Und ich glaube, wir haben ein Riesenverständnis füreinander. Und deshalb ist es kein sich auseinandersetzen in einem bösen Wortsinn, sondern eher das Ringen um die beste Lösung, um die beste gemeinsame Lösung, wo wir unseren Aufgaben nachkommen können und gerecht werden können, auch im erforderlichen zeitlichen Umfang, also schnell entscheiden können. Da spreche ich auch an Personalressourcen und Personalbedürfnisse an, aber wo wir eben auch den Städten und Gemeinden Luft zum Atmen lassen, dass auch die ihre Aufgaben nachkommen können. Und das ist ein stetiges Miteinander. Und was, glaube ich, ganz entscheidend ist, wir alle, die 54 Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Oberbürgermeister, der Landrat, wir in der kommunalen Familie, pflegen ein total herzliches, professionelles Miteinander. Die gegenseitige Wertschätzung und Achtung ist da. Jeder ist vor seine Aufgaben gestellt und das ist schon mal vor die Klammer gezogen. Und dann geht es noch um dieses Ringen, um die gute Lösung. Und das haben wir in den letzten 15 Jahren immer geschafft. Und ich bin sicher, das schaffen wir auch für meinen 16. Haushalt.
Haben wir ja auch im Podcast ja schon mehrfach unterstrichen, die gute Zusammenarbeit in der kommunalen Familie. Ich meine, man sieht es an uns beiden und überhaupt die Thematik dessen, dass man parteiübergreifend wirklich um das Wohl der Sache, um das Wohl der eigenen Stadt, Gemeinde, des Landkreises zusammenarbeitet, ist, glaube ich, was Besonderes, was, ja, wo sich viele in Berlin und Stuttgart auch noch eine Scheibe von abschneiden können.
Ich glaube auch genau, das ist der Schlüssel, dass es in der kommunalen Familie nicht mehr um Parteiideologie geht, sondern tatsächlich um die Sache. Und da nehmen wir oftmals auch eine Vorbildfunktion für Berlin oder auch Stuttgart ein. Da würde man sich das natürlich gerade wünschen. Nichtsdestotrotz, wir wissen alles, es ist ein strukturelles Problem, es ist ungerecht verteilt mit den Finanzen. Bringt uns natürlich nicht darum, auch tatsächlich trotzdem sparen zu müssen. Deshalb die Frage an dich, lieber Stefan, haben wir zu viel Verwaltung, haben wir zu viel Bürokratie?
Also wir haben uns in den letzten 10 Jahren, als es wirklich uns wirtschaftlich gut ging, eben auch Dinge geleistet, die wir jetzt hinterfragen müssen. Und da gehört ein Stück weit Bürokratie auch mit dazu. Ich will es mal an einem Beispiel festmachen. Wir hatten bei der Eingliederungshilfe, also bei den Fragen, wie wir Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Leben ermöglichen, über viele Jahre ein sehr bewährtes System gehabt, einer Art Vollkaskoversicherung. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, meist mit ihren Betreuern, kamen zu uns ins Landratsamt und wir haben alle Bedarfe miteinander besprochen, aufgeschrieben, untereinander geschrieben und das Landratsamt hat alles organisiert und am Schluss auch finanziert. Jetzt sind wir im Bundesteilhabegesetz angekommen und versuchen da, die Einzelfallgerechtigkeit auf die Spitze zu treiben. Individuell gesehen habe ich für jeden Betroffenen natürlich Verständnis, aber die Kostensteigerungen sind so immens, weil einfach die Beträge der Leistungserbringer so gestiegen sind und wir müssen jetzt für jede einzelne Teilleistung, für das Wohnen, für Reha-Maßnahmen, für Mobilität, einzelne Budgets vereinbaren mit den jeweiligen Leistungserbringern. Das heißt, nicht nur die Leistung als solches wird teurer, sondern auch die Bürokratie, die dahinter steht, die wir aufbringen müssen als Landratsamt, um diese Budgets zu verhandeln und um alle 3, 4, 5 Jahre jeden Fall wieder zu hinterfragen, neu zu überprüfen, ist alles noch angefordert. Das passt einfach nicht mehr in die Zeit. Und wenn ich sehe, dass im Rhein-Neckar-Kreis das Sozialbudget in den letzten 5 Jahren um 50% gestiegen ist. Allein diese absolute Zahl zeigt, in welche Entwicklung sich unser Sozialstaat entwickelt hat. Dann ist es, glaube ich, auch zulässig, mal zu hinterfragen, ist das alles noch richtig? Ist das alles noch gerecht, auch gegenüber den Steuerzahlern? Ist das auch noch gerecht gegenüber der jungen Generation? Oder müssen wir da nicht auch mal an der einen oder anderen Stelle wieder einen Schritt zurücktreten? Auch die Frage stellen, darf man denn das BTHG als solches mal evaluieren und überprüfen, war denn nicht das alte System das bessere? Nur ein Beispiel von mehreren.
Ja, das drückt uns natürlich gleich beide, das Thema. Benjamin ist im Finanzausschuss, ich bin im Sozialausschuss. Und der Sozialausschuss hat ein Volumen von knapp 380 Millionen Euro. Und man muss tatsächlich sagen, man sitzt dort und stimmt ab, aber das meiste ist vorbestimmt, weil es einen Rechtsanspruch gibt. Wir reden von 380 Millionen, die über 90% tatsächlich schon allein auf Rechtsanspruch gebunden sind. So viel Spielraum ist da gar nicht mehr.
Genau so ist es. Aber ich will nochmal sagen, neben diesem Thema der absoluten Netto-Ressourcenbedarf, also das Geld, das tatsächlich fließt, darf man nicht vergessen, dass wir immer mehr das Verfahren bürokratisiert haben und immer mehr Ressourcenbedarf auch bei uns beim Personal gesehen haben, damit wir auch zeitnah entscheiden können und die Menschen dann auch ihre persönlichen Budgets ausbezahlt bekommen. Also das Ding hat mindestens 2 Seiten dieser Medaille und beide kosten immenses Geld.
Ja, wir sind schon sehr, sehr tief in der Materie drin. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, auch unser Landrat ist in den einzelnen Themen wirklich hervorragend bis in die Tiefe drin jeweils. Ich will es mal noch ein bisschen einfacher versuchen zu formulieren. Es hat sich ja gerade eine Gruppe auch um den ehemaligen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück gegründet, die ja sich auch das Thema Entbürokratisierung ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben und um die gleiche Kerbe zu hauen. Er zitiert ja immer ein Beispiel, dass er sagt, eine alleinerziehende Mutter hat irgendwie in Deutschland Anspruch je nach Einkommen auf 10 bis 12 Sozialleistungen. Und in diesen 10 bis 12 Sozialleistungen werden 5 verschiedene Definitionen von Einkommen zugrunde gelegt. Und das ist bei 20 verschiedenen Ämtern zu beantragen. Also das zeigt natürlich die Absurdität schon ein bisschen. Jetzt ist ja gerade Landtagswahlkampf und das muss ich jetzt noch bringen an der Stelle. Es gibt unter anderem die Forderung zur Entbürokratisierung, die Regierungspräsidien abzuschaffen. Ist das eine gute Idee, Stefan?
Also ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also es gibt zurzeit ja einen Überbietungswettbewerb verschiedener politischer Parteien zu sagen, was ist der richtige Verwaltungsaufbau für Baden-Württemberg. Damit die Botschaft zu verbinden, dass damit Bürokratie abgebaut wäre, ist ja ein Irrglaube. Mit der Frage, wer welche Aufgabe wahrnimmt, ist ja die Aufgabe noch nicht in Frage gestellt. Sie wird nur an anderer Stelle erledigt. Deshalb warne ich davor, zu glauben, dass mit diesem Thema Verwaltungsaufbau auch das Thema Bürokratiereduzierung einhergeht. Das sehe ich sehr, sehr differenziert. Das Zweite ist, ich halte es absolut für kein Wahlkampfthema. Erwin Teufel hat es vorgemacht, wie man es richtig macht. Ja? Wenn sich ein Zeitfenster öffnet, dann muss ich reingehen, breite Mehrheiten organisieren und dann in schnellen Aktionen dafür sorgen, dass Verwaltung modernisiert, verschlankt und effektiver werden. Wir hatten ja damals auch die Effizienzrendite auch von Seiten der Stadt- und Landkreise erklärt, dass wir diese erbringen wollen. Also einen sehr differenzierten Blick. Und in der Sache würde ich meinen Blick bei der Frage des Verwaltungsaufbaus wo ganz anders hinlenken. Ich würde mir viel mehr Gedanken machen. Der bewährte Verwaltungsaufbau in Baden-Württemberg in 3 Ebenen, ist der wirklich das Sorgenkind, das wir im Moment haben? Schaut mal in eure Rathäuser, in kleinere Verwaltungen, auch in Gemeinden zwischen 1.000 und 2.000. Wie gelingt es denn da vor Ort, die immer größer werdenden fachlichen Anforderungen, denen gerecht zu werden? Schaffen wir es noch, die Stellen ausreichend qualifiziert und gut zu besetzen? Und kommen wir in speziellen IT-Fragen dann auch wirklich gut voran? Gelingt es der Gemeinde Laudenbach, ihre IT-Experten zu finden, um Cybersicherheit auch sicherzustellen, um digitale Anwendungen sicherzustellen? Also ich würde eher schauen, wie stärke ich kleinere Städte und Gemeinden, damit sie ihren Aufgaben nachkommen können. Und auch da geht der Rhein-Neckar-Kreis, finde ich, mit seinen Städten und Gemeinden vorbildliche Wege. Wir schalten ein Kommunalnetz, wir bilden Serviceleistungen, bieten diese an, wir ermöglichen Zugänge ins Internet, ins Landesverwaltungsnetz über unsere Firewalls und über unser Security Operations Center. Ich glaube, das ist der richtige Weg, die Zusammenarbeit vor Ort zu stärken. Die Frage der kommunalen Zusammenarbeit untereinander, aber auch der Zusammenarbeit mit dem Landkreis noch stärker in den Blick zu nehmen, da würde ich meine Kraft und Anstrengung drauf verwenden und nicht so sehr um die Frage eines Verwaltungsaufbaus in einem Wahlkampf.
Ja, war ein eindeutiges Statement und es ist natürlich gut, wenn man da auch klare Worte findet. Persönliche Meinung ist, vielleicht muss man es trotzdem verschlanken, rechts und links mit Regierungspräsidium, Kreis und dann auf die Gemeinde, weil wir als Kommunen ja auch die kommunale Selbstverwaltung eigentlich auch immer möchten. Aber ich glaube, da gibt es auch keine richtige Antwort. Aber ich sehe es wie du, es ist nicht das vorherrschende Thema, was wir momentan haben, obwohl natürlich Bürokratieabbau das Schlagwort ist, was im Wahlkampf natürlich bei jedem fallen wird. Und da gibt es keine Partei, die keinen Bürokratieabbau fordern wird.
Das würde ich auch sofort unterschreiben, wobei eine gute Bürokratie auch nichts Schlechtes ist, nur eine überbordende Bürokratie. Das darf nicht sein. Eine deutsche Baugenehmigung für einen Bauherrn ist auch ein Wert und das ist gute Bürokratie, finde ich. Und da muss man eben abwägen und die überbordende Bürokratie zurückführen.
Schafft ja letztlich auch Sicherheit. Das ist ja auch ein urdeutsches Sicherheitsempfinden. Das Bedürfnis ist ja da, insofern.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen, dass Bürokratie nicht pauschal schlecht ist, sondern natürlich hat die Bürokratie auch dafür gesorgt, dass Deutschland in diesem Wohlstand lebt, in dem wir uns momentan befinden, weil die Generationen vor uns eben auch ein sehr gutes Verwaltungshandeln an den Tag gelegt haben. Gut, jetzt war es schon sehr, sehr tief in den Themen drin. Wir würden gerne auch ein bisschen was noch über dich persönlich erfahren, weil dadurch, dass deine Amtszeit jetzt ja auch endet, es sind 16 Jahre, wo du allein als Landrat gewirkt hast, gibt es irgendwas, auf das du besonders stolz bist?
Sind eigentlich nicht so Kategorien, in denen ich denke, habe ich einen Erfolg erzielt, war das ein Gewinn, hat jemand etwas verloren, habe ich einen Verlust leiden müssen, bin ich auf etwas stolz, sondern ich frage mich immer, gelingt es uns gemeinsam, die Organisation, für die wir stehen, gut voranzubringen? Dann finde ich das Projekt insgesamt 16 Jahre Landratstätigkeit für mich sehr befriedigend und eine sehr gelungene Zeit. Es ist uns gelungen, in den wirklich auch wirtschaftlich guten Zeiten, in denen wir unterwegs waren, auch erstmal Schulden zu reduzieren. Das gibt uns jetzt wieder die Luft, Schulden zu erhöhen und damit auch Kommunen zu entlasten. Wir haben unsere Gebäude, unsere Schulen in einem guten Zustand versetzen können. Wir sind ausgestattet mit mobilen Endgeräten. Wir haben ein Glasfasernetz aufgebaut im Betreibermodell, das wir selber betreiben, sind damit sehr viel wirtschaftlicher als vorher, haben jetzt Kabel im Eigentum, wo wir vorher Kupfer gemietet haben. Also es sind ganz viele Teilprojekte, die uns gefordert haben und was jetzt wirklich als großes Projekt nochmal zu einem Abschluss kommt, ist die Neuaufstellung unserer Gesundheitseinrichtungen, des GRN. Wie entwickelt sich im Rahmen von Krankenhausstrukturreform und Krankenhausstrukturanpassungsreform, wie entwickeln sich unsere Krankenhäuser weiter? Da sind wir auf einem sehr guten Weg, schon sehr weit miteinander gekommen. Wir brauchen noch für einen Standort eine gute Lösung, die sich aber zwischenzeitlich auch so ein bisschen abzeichnet. Ich denke, das werden wir im ersten Quartal des kommenden Jahres auch noch gut miteinander beraten, zu einem Abschluss bringen. Und deshalb bin ich insgesamt wirklich zufrieden mit der Amtszeit, die ich innehaben durfte. Das sage ich in aller Bescheidenheit, es hat echt Spaß gemacht. Ich bin überhaupt nicht frustriert, ich bin nicht amtsmüde, sondern ich sage einfach nach 27 Jahren und dann auch im Alter von 63 Jahren darf auch mal neues Blut ran.
Und wenn man dir so zuhört, dann merkt man und weiß man, dass du bis zum letzten Tag alles geben wirst für deinen Rhein-Neckar-Kreis. Das, glaube ich, ist es auch wieder eine Erkenntnis der heutigen Folge. Hast einen Tipp?
Die Verabschiedung findet am letzten Arbeitstag am 30.
Ja, die Einladung habe ich schon erhalten, die war bei mir in der Post.
Bis dahin geben wir
voll Gas. Genau.
Und das muss man wirklich sagen, Amtsmüde, das kann man dir wirklich nicht vorwerfen. Das unterschreibt jeder einzelne Kreisrat.
Hast du einen Tipp für deinen Nachfolger?
Oh nee, das steht mir überhaupt nicht so. Ich finde, wir haben zwei Kandidaten, das ist aller Ehren wert, die sind beide geeignet und nach meinem Dafürhalten und die wissen schon selber, auf was sie sich da einlassen. Und
ich hätte gern noch einen Ausblick, weil jetzt kommt der neue Lebensabschnitt, Ruhestand ist ja was ganz Neues. Jemand, der, ich sag mal so, agil ist und vital wie du, was machst du im Ruhestand?
Also erstmal ankommen im Ruhestand. Ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste und was ich meiner Frau versprochen habe, nicht neue Jobs gleich annehmen, sondern erstmal wirklich ankommen im Ruhestand. Das Schöne, darauf freue ich mich sehr, dass das dann quasi in den Sommer hineingehen wird. Natürlich ist ein bisschen was zurückgestanden an Reisen. Die Flexibilität war nicht da. Das werden wir peu à peu ganz langsam nachholen. Und ich darf noch ein bisschen engagiert bleiben. Ich bin noch in zwei Aufsichtsräten, die nichts mit meinem Amt als Landrat zu tun haben. Ich bin Stiftungsratsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger. Auch da wird es, denke ich, erstmal weitergehen. Und deshalb bleibt immer noch ein bisschen was zu tun, was mich auch sehr, sehr freut. Und deshalb wird das Ankommen dann im Ruhestand das erste Projekt sein.
Sehr schön. Dann gibt es bei den Bürgermeister-Buddies im Podcast eine Rubrik, die nennt sich die gute Nachricht, in der wir wollen ja Lust auf Kommunalpolitik machen und deswegen berichten wir in jeder Folge für was gerade in der jeweiligen Kommune, und du darfst gerne gleich was aus dem Landkreis erzählen, in der letzten Zeit uns positiv begeistert hat, was gut geklappt hat, wo es gut vorangeht. Florian, was ist deine gute Nachricht für heute?
Ja, meine gute Nachricht hat tatsächlich auch was mit dem Landrat zu tun, weil ohne den Landrat hätte ich diese gute Nachricht, die ich heute sage, nicht. Das Land hat entschieden, bei uns in die Linie 5 mit einzusteigen in die Finanzierung. Das war, ich glaube, ein harter Kampf, das kann man so sagen, Stefan. Und da sind wir unglaublich dankbar, weil es nicht nur Eding-Neckarhausen entlastet, sondern auch alle anderen Kommunen, wo die Linie 5 verkehrt, zwischen Mannheim und Heidelberg. Und deshalb ist meine gute Nachricht, das Land kommt seinen Aufgaben nach und unterstützt uns beim ÖPNV und entlastet damit wirklich viele Kommunen. Und das nochmal ganz deutlich, vielen Dank, lieber Stefan, dass du da so hart dran geblieben bist die letzten Jahre. Das war nichts, was man in 10 Minuten beim Minister regeln konnte.
Ja, danke Florian. Stefan, was ist die gute Nachricht von dir heute?
Die gute Nachricht ist, dass ich gerade eben aus einer Veranstaltung kam, wo 10 Unternehmen des Rhein-Neckar-Kreises sich auf den Weg gemacht haben, klimafit zu werden. Wir haben gerade die Klimakonferenz in Brasilien. Das Thema scheint etwas aus dem Blickwinkel zu rutschen, wobei wir wissen, dass das Klimaziel von 1,5 Grad Begrenzung ja schon längst gerissen wird. Es geht jetzt vielmehr um Klimafolgenanpassung und dass wir den weiteren Anstieg der Temperaturen und des CO2-Ausstoßes minimieren und dass sich hier 10 Unternehmen des Rhein-Neckar-Kreis auf den Weg machen und klar erkennen, das Ganze hat für sich selbst natürlich auch ökonomische Vorteile, weil dann die Energiekosten bei Weitem nicht dort landen, wo sie im Moment sind. Das ist für mich eine wirklich mutmachende Initiative. Die sind mit Begeisterung dabei. Ich dürfte dieses Netzwerktreffen eben gerade eröffnen. Und das sind die kleinen positiven Botschaften, die es Tag für Tag in Deutschland, im Rhein-Neckar-Kreis und bei euch auch in den Kommunen gibt. Und ich finde es super, dass ihr die in den Blick nehmt.
Und Benjamin, was ist deine gute Nachricht? Was gibt es in Laudenbach?
Ja, ich konnte heute Morgen die Bürgerschaft über eine Pressemeldung informieren, dass es uns gelungen ist, eine Hausarztpraxis nachzubesetzen. Das war ein langer Kampf. Ich habe mich da auch wirklich persönlich sehr dafür engagiert. Es ist so, dass ein Hausarzt zum Ende des Jahres jetzt mit 70 Jahren auch immerhin seine Hausarztpraxis schließt. Und viele wissen das, gerade in den dörflichen Gegenden ist es nicht immer so einfach, dann auch Nachfolger für diese Hausarztpraxen zu finden. Es ist aber immens wichtig für die Bevölkerung, wohnortnahe Hausarztversorgung. Gerade wenn man im Alter nicht mehr so mobil ist, dann auch noch viele Kilometer zum Hausarzt fahren zu müssen, ist kein wünschenswerter Zustand. Und da haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten uns sehr drum bemüht. Und es gibt eine Nachfolge, eine nahtlose Nachfolge zum 1. Januar, die auch alle Patienten übernehmen wird. Vorher in der Hausarztpraxis in Mannheim tätig war und jetzt in Laudenbach eine Hausarztpraxis eröffnet, haben als Kommune da auch unterstützt bei der Raumsuche, bei der Praxissuche, bei der Ausstattung etc. Und ja, das ist wirklich ein großer Gewinn und wir haben für die nächsten Jahre jetzt wieder eine sichere Hausarztversorgung in Laudenbach.
Ja, das ist doch immer schön, wenn wir über gute Nachrichten sprechen können. Und hier haben wir wirklich 3 wunderbare Nachrichten, die uns mit Sicherheit den Dezember auch positiv gestalten lassen können. Wir sind am Ende. Vielen lieben Dank, Stefan, für deine Zeit. Es war wunderbar bei dir. Du hast es auch ganz toll gemacht. Erster Gast hast du gleich mal einen gewissen Anspruch jetzt für den nächsten Gast gesetzt. Da sind wir gespannt, was da kommt. Deshalb vielen lieben Dank, Stefan, aber vielen lieben Dank auch Benjamin für deine Vorbereitung.
Ja, herzlichen Dank, dass wir heute im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises im schönen Heidelberg sein durften, auch mit Ausblick noch auf die Baustelle, wo man merkt, es geht einfach immer weiter voran. Herzlichen Dank, lieber Stefan.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für euer Engagement. Und ich finde es großartig, dass ihr diese Themen auf diese moderne, pfiffige Art und Weise und das Volk bringt, finde ich einfach super.
Dann bleibt uns noch zu sagen.
Das ist nett, lieber Stefan, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben nämlich auch eine E-Mail-Adresse, das heißt, wenn es euch gefallen hat oder wenn wir irgendwas besser machen können, gebt uns gerne Bescheid unter der E-Mail-Adresse.
fragen@bmbuddies.de.
Vielen Dank, Benjamin, fröhliche Weihnachten und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.